müssen Christen vorbildlich sein. Herzlichen Dank, Dani, für deine Einleitung. Das war prima. Ich kann jetzt was anderes weglassen, was ich mir hier überlegt hatte. Nein, wir müssen nicht vorbildlich sein. Aber wir dürfen unserem Herrn nachlaufen. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich das hier zum Ding hinbekomme. Christen sind bekennende Sünder. Bekennend im Sinne von, sie haben mit ihrem Herrn das geklärt, dass da einiges nicht so ist, wie es sein sollte. Christen sind nicht einfach nur gut, so wie es praktisch in jedem Krimi gibt es die guten Menschen. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Die sind alle gute Menschen. Aber trotzdem, irgendeiner muss sich ja gegenseitig umgebracht haben, sonst müsste man keinen Krimi draus machen. Nein, wir sind bekennende Sünder. Wir stehen dazu, dass wir auch Fehler haben. Ich habe einen besonderen Fall rausgesucht, weil ich das in einem entsprechenden Heft gesehen habe. Das ist das Heft 1. Wer das bekommt, kann da mal nachschauen. Das hat mich sehr inspiriert, muss ich sagen. Es geht um die Männer, die neben Jesus gekreuzigt wurden. Diese Geschichte mit diesen zwei Männern ist im Lukas-Evangelium ganz am Ende. Der erste Mann möchte eigentlich nur von Jesus befreit werden, von seiner Qual, von seiner Not. Der zweite bittet Jesus, an ihn zu denken, wenn er in sein Reich kommt. Nachdem der erste seinen Wunsch geäußert hat, wird er von dem anderen regelrecht zurechtgewiesen. Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wieso redet der von gleicher Verdammnis? Der zweite Mann kennt sich in jüdischen Dingen aus. Wahrscheinlich stammte er aus einer jüdischen Familie. Vielleicht hat er auch sowas wie jüdischen Kindergottesdienst erlebt. Auf jeden Fall hat er wohl Jesus mal reden hören. Auf alle Fälle weiß er, was eine Verurteilung am Kreuz bedeutet. Leider hat ihn sein jüdischer Hintergrund nicht davon bewahrt, einen Menschen zu töten. Sonst würde er auch nicht am Kreuz hängen. Paulus sagt im Galaterbrief, wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Ein Verurteilter, der am Holz hing, galt damals als von Gott verflucht. War das vielleicht auch der Grund, wieso Paulus, als er noch der Saulus war, so heftig gegen die Christen vorging? Ein Verfluchter kann doch nicht der Messias sein. Jesus starb nicht nur den Tod eines Sklaven, für Juden war der Herr aller Herren sogar verflucht. So weit unten kommt Jesus auf uns zu. Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Und der zweite spricht weiter. Wir empfangen, was unsere Taten verursacht hat. Es ist eine ungewöhnliche Erkenntnis für einen zum Tode Verurteilten. Nicht die anderen sind schuld. Ich selbst habe Fehler gemacht und bin deshalb bei Gott verflucht. Aber er geht noch weiter. Er fragt Jesus nach seinem Reich. Er bittet Jesus, an ihn zu denken. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Paradies kommt nur an dieser einen Stelle in den Evangelien vor. Es wird auch nicht weiter erklärt, deshalb will ich auch nicht darauf eingehen, was das sein könnte. Was für uns wichtiger ist, dass Christen zwar bekennende Sünder sind, aber sie bleiben Sünder. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Menschen. Der eine möchte nach den Geboten Gottes leben, dem anderen sind sie ziemlich egal. Auch in unseren christlichen Kreisen gibt es verschiedene Karrieren. Einer wächst in einer christlichen Familie auf, so wie meine Frau Bärbel. Andere kommen aus der Welt zum Glauben, so wie ich. Diese zweite Sorte Christen muss sich nach ihrer Bekehrung aber ziemlich umstellen. Da gibt es einige Dinge zu begradigen. Vielleicht können sie später von Sünden berichten, die sie dann nicht mehr getan haben. Das wäre erfreulich. Aber eines ändert sich mit Sicherheit. Dein Freundeskreis wird anders. Vielleicht hattest du früher Freunde, die trinkfester waren. Deine neuen Freunde wissen dafür, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Diese erste Sorte Christen ist bewahrt aufgewachsen. Sie haben es bei ihren Eltern gelernt, wie man mit Gott lebt. Wenn sie dann aber ihre Bekehrungsgeschichte erzählen wollen, fällt ihnen keine gescheite Sünde ein. Sie haben niemand umgebracht. Sie haben vielleicht auch noch nicht gestohlen und wurden noch nicht dabei erwischt. Vielleicht haben sie auch mal hier oder dort gelogen. Das sind das, was man im Krimi, wie gesagt, einen guten Menschen nennt. Unter uns, das ist ein Segen, den ich für meine Kinder und für meine Enkel gerne hätte. Sie sind aufgewachsen und wissen, wie das Leben mit Gott geht. Denn jede Sünde hinterlässt Spuren in unserem Leben. Es gibt keine Sünde ohne Auswirkungen. Deshalb will ja Gott, dass wir keine Sünde machen, weil sie unser Leben zerstört, Schritt für Schritt. Wir kommen zum dritten Punkt. Christen sind erlöste Sünder. Christen sind nicht das beste Bodenpersonal, das man sich für unseren Heiland vorstellen könnte. Leider sehen wir unsere eigene Sünde oft nicht. Die Sünde der anderen sehen wir dafür umso deutlicher. Wir leben in dieser Welt mit ihren Versuchungen. Wir sind nicht wie Jesus, der alle Versuchungen mit einem entsprechenden Bibelvers abschmettert. Keiner von uns lebt so, wie er sollte. Keiner von uns folgt Jesus nach, indem er so lebt wie Jesus. Deshalb schickte ja der Vater den Sohn auf die Welt, damit wir nicht alle Auswirkungen unserer Sünde erleben müssen. Paulus hat es auf den Punkt gebracht, indem er im Römerbrief schreibt: Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also, wir sind alle Sünder und wir brauchen alle einen Heiland. Nicht nur bei unserer Bekehrung. Christenmenschen leben nicht von ihren guten Taten. Christen leben leider nicht ohne Sünde. Aber da wir einen Heiland haben, können wir sogar zu unseren Fehlern stehen. Habt ihr das schon mal ausprobiert, was das bedeutet, wenn ihr einen Fehler nennt, den ihr gemacht habt? das löst letztlich bei den anderen Vertrauen aus. Da ist einer, der kann dazu stehen, dass er was verbockt hat und er kann das sagen, ich war das. Das hilft enorm für das weitere Zusammenleben. Deshalb sind wir auch nicht vorbildlich, sondern wir sind und bleiben Sünder, die immer wieder Fehler machen. Jesus und seine Predigten seien prima, hat mal jemand gesagt, aber sein Bodenpersonal schrecke ihn ab. Jesus beurteilt uns anders. Er will wissen, ob wir bei ihm sein wollen. Wer zu Jesus gehören will und in Ewigkeit mit ihm sein will, kann das heute noch festmachen. Der Gekreuzigte begegnete einer Macht, die stärker war als sein Schmerz. Die Widerlichkeit seiner Sünde begegnet der bedingungslosen Liebe unseres Schöpfers. Wenn wir heute Christ werden, hängen wir normalerweise nicht am Kreuz. Aber auch wir müssen die unangenehme Erkenntnis ertragen, dass wir Sünder sind. Wir sind alle Menschen, die es nicht verdient haben, in den Himmel zu kommen. Das ändert sich auch in unserem Leben nicht mehr. Trotzdem möchte Gott, dass wir ohne Sünde leben, weil es eben unser Leben zerstört. Erfreulicherweise haben wir einen Heiland und dieser Heiland kümmert sich darum, dass wir im Himmel ankommen und dass unser Leben da und dort anders wird. Leider nicht so, wie wir es uns manchmal wünschen. Kein Problem, Gott kann mit Sündern umgehen. Er kann sogar mit ihnen arbeiten. Bei den Helden von Hebräer 11, über die Joe letzte Woche gepredigt hat, da war auch ein Mose dabei. Der hat einen Ägypter erschlagen. Da war auch ein David dabei. Der hat einen Mann umbringen lassen, weil er von seiner Frau ein Kind erwartete. Das sind keine Helden in dem Sinn. Aber Gott sagt sogar zu einem Paulus, der geplant hatte, in Damaskus Christen umzubringen, sagt er sogar, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir wohne. Gott will keine Sünde, Paulus rühmt sich seiner Schwachheit, damit er nicht hochwütig wird. Dummerweise bleiben wir Menschen an unserer Sünde hängen, auch wenn wir schon, so wie ich, 40 Jahre mit Jesus unterwegs sind. Auch da gibt es immer noch Dinge, die wir aussprechen müssen, weil sie nicht in Ordnung sind. Der Gekreuzigte begegnet einer Macht, die stärker ist als sein Schmerz. Die Widerlichkeit seiner Sünde begegnet der bedingungslosen Liebe unseres Schöpfers. Wenn wir heute Christ werden, ach, das hatten wir ja schon, Entschuldigung, ich habe da was übersehen. Sogar Paulus, hatten wir. Christen sind nicht die, die alles richtig machen, aber sie sind von Gott geliebt. Christen sind die, die um ihre Sünde wissen und Gott um Vergebung bitten. Aber bei Jesus, unserem Herrn, dürfen wir wieder aufstehen. Christen wollen mit Jesus in die Ewigkeit gehen. Der Schöpfer der Welt kennt mich durch und durch. Er sieht mich, der Schöpfer der Welt kennt mich durch und durch. Er sieht mich kleinen, vergänglichen Menschen und lässt sich von mir in Liebe erkennen. Das ist unsere Zukunft, schreibt Paulus in 1. Korinther 13. Wir sehen Gott dann von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Gott hat ein unglaublich schönes Ziel für uns vor. Er will, dass wir ihn sehen, ihn erkennen. Und erkennen heißt ja auch lieben in der Bibel. Gott kennt mich durch und durch, wahrscheinlich besser, als ich mich selber kenne. Aber so wie Gott uns kennt, will er auch von uns erkannt werden. Wir werden das Schönste sehen, was es jemals geben wird in unserem Leben. Gott kann mit unserer Sünde umgehen, mit Jesus leben, mit Jesus stolpern, mit ihm wieder aufstehen. Es ging im christlichen Glauben nie darum, alles richtig zu machen oder wenigstens besser als mein Nachbar. Es ging darum, Jesus nachzufolgen, so gut und so schlecht, wie wir es halt können. Wir müssen nicht so tun, wie wenn wir keine Fehler hätten. Wir dürfen Gott, unserem Herrn, folgen. Müssen Christen vorbildlich sein? Nein, sie müssen nicht vorbildlich sein. Mit Fehlern und Schwächen, Hauptsache Jesus nach. Christen dürfen Fehler haben. Christen dürfen Fehler und Schwächen zugeben. Hauptsache Jesus nach, bis in die Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie unser Herr uns geboten hat.